hier auf der Frühjahrskonferenz mit in Brake dabei zu sein und das noch in einer solchen Rolle. Ihr habt mir einen besonders guten Platz zugeteilt. Ich kann alles sehr gut sehen von hier. Und ich freue mich, viele Christen vor mir zu haben, die das Thema Mission auf ihrem Herzen haben. Ich kann mich selber an Jahre erinnern, wo ich vor vielen Jahren als Teilnehmer hier auf der Konferenz gewesen bin und sehr profitiert habe von diesen Konferenzen, von den Vorträgen, die gehalten worden sind. Es war damals alles noch ein bisschen anders gestaltet. Die Halle war noch ganz neu, als ich die ersten Jahre hier war. Es war damals quer bestuhlt, die Bühne war auf der Seite. Ich habe vorhin hinten zu Matthias Rüther gesagt, es ist doch sehr weit. Er sagte, mach dir keine Sorgen, du bist da ganz groß an der Leinwand. Aber davon habe ich ja nichts. Ich finde, dass die Leute da hinten so klein sind und dass ich die nicht richtig sehe. Ich möchte Sie herzlich einladen, morgen bei der nächsten Veranstaltung irgendwo hier vorne zu sitzen, damit ich Sie auch mal sehen kann. Dass ich hier vorne bin, das ist schön, aber es ist ja auch nur von der Seite, wie man sieht. Aber das hilft ja nicht viel. Die Qualität des Chorgesanges ist noch dieselbe wie damals. Ich kann mich damals schon noch sehr gut erinnern, dass der Chor beeindruckend mit sehr viel Hingabe, sehr überzeugend seine Lieder dargeboten hat. Und ich nehme euch das als Schülern ab, dass ihr es ernst meint mit Jesus, dass diese Lieder nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich mit großer Überzeugung dargeboten werden. Ich freue mich sehr, das in diesem Jahr nochmal so miterleben zu dürfen. Bob ist noch der Alte und mit im Rennen, das freut mich. Also auch der Alois, ich konnte mich erinnern, dass damals auf den Konferenzen auch schon diese Stapel von Büchern hier vorne hingeschleppt worden sind. Also das ist schon schön, auch manches zu sehen, was Beständigkeit hat. Gut, die Qualität der Referenten, sie hat etwas nachgelassen, aber ihr könnt im Herbst wieder euch auf diesem Gebiet steigern. Ich erinnere mich zum Beispiel an Peter Hane, der hier auch referiert hat und erinnere mich an Gunther Kiene. Das waren jeweils wirklich gute Konferenzen, auf denen ich damals so als Teilnehmer dabei sein durfte. Nun haben wir es in diesem Jahr mit dem Thema Aufbruchstimmung zu tun. Ist ja merkwürdig, wenn man gleich am ersten Abend schon von Aufbruch redet. Jetzt sind Sie gerade mal angekommen, Sie haben Platz genommen, da redet der schon wieder von Aufbruch. Aber diese Konferenz wird zu Ende gehen, übermorgen spätestens, für die Ehemaligen ein bisschen später, für die Bibelschüler zum Teil dann im Herbst, wenn sie absolvieren. Wir wollen ja nicht hier bleiben, sondern wir sind eigentlich, solange wir auf der Erde sind, im Aufbruch begriffen und wir haben einen Auftrag in dieser Welt, den wir ausführen wollen. Und es ist wichtig, dass wir uns das Thema Mission, diesen Auftrag, den uns Jesus Christus gegeben hat, immer wieder neu vor Augen halten, dass wir aufbrechen, dass wir neue Wege gehen, um diesen Auftrag, den unser Herr uns hinterlassen hat, auszuführen. Frage bei einem Bewerbungsgespräch. Und wie sieht es mit Fremdsprachen aus? Fremdsprachen, sagt der Befragte, ausgezeichnet. Außer Deutsch sind mir alle Sprachen fremd. Da ich Französisch und der Chef den Witz nicht verstanden hat, kann ich gehen. Auch auf der größten Baustelle, der bis dahin größten Baustelle der Welt, konnten die Arbeiter gehen, weil keiner mehr etwas verstanden hat. Wir wollen uns heute Abend mit einem Abschnitt aus der Bibel beschäftigen, aus dem ersten Buch Mose Kapitel 11. Einen Abschnitt, den Bob eben schon erwähnt hat, die Begebenheit des Turmbaues zu Babel. Wir wollen diesen Abschnitt zunächst einmal aus der Bibel miteinander lesen und uns hineinversetzen in diese Begebenheit. Wir lesen also in der Bibel von Babel. 1. Mose Kapitel 11. Da heißt es, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreut werden. Und der Herr fuhr herab um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie artig sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Darum gab man ihr den Namen Babel, denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde, und von dort zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. Ausgangspunkt hier ist, dass die Menschen eine vereinte Nation darstellen. Als Nachkommen Noahs hatten die Menschen damals noch ein und dieselbe Sprache, wie am Anfang betont wird. Nun, das ist nicht sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie hartnäckig Menschen an ihrer Sprache, an ihrer Muttersprache, mit der sie aufgewachsen sind, festhalten. Es gibt in der Schweiz zum Beispiel 4 Sprachen. Und zu jeder dieser Sprachen gehört eine Volksgruppe. Es ist nicht zu erwarten, dass sich daran je etwas ändern wird. Sehr praktisch ist das nicht, ein kleines Land mit 4 Sprachen. Aber wer in einer Sprache aufgewachsen ist, der identifiziert sich auch mit dieser Sprache. Er redet diese Sprache. Nun, Menschen gleicher Herkunft sprechen die gleiche Sprache. Und Menschen, die eine gemeinsame Sprache sprechen, sie entwickeln so etwas wie einen gewissen Nationalstolz. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn wir das haben, solange wir dabei auf dem Teppich bleiben und uns nicht gegenüber anderen Menschen erheben und uns nicht gegenüber Gott erheben. Ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl verlangt nach einem Zentrum, einem Wahrzeichen sozusagen. Die New Yorker, die Hamburger Tor, wir in Dillenburg haben den Wilhelmsturm. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mal unsere schöne Stadt anzuschauen und auch unser Wahrzeichen zu bewundern, den Wilhelmsturm. Der Ort für ein solches Monument, das man sich als Wahrzeichen baut, zu dem man aufschaut, das dann auch auf allen Postkarten abgebildet ist, ein Ort, wo man dieses Monument baut, der will gut gewählt sein. Und fündig wurde man damals in China, wie man Babylonien vormals nannte. China lag damals so weit im Osten wie für uns heute China, für damalige Verhältnisse zumindest. Also dort im heutigen Irak, da lässt man sich nieder. Hier gefällt es uns, hier bauen wir uns eine Stadt. Sweet Home à la Babel, das wurde so ihr Motto. Das ist ein guter Platz zu leben. Und hier fühlen wir uns wohl und hier wollen wir unsere Kultur anfangen, sich entwickeln zu lassen. Nun auch und gerade wir Deutschen sind ja sehr sesshaft. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber wer einmal sein Häuschen gebaut hat und den Schrebergarten angebaut hat, der gibt normalerweise das, was er einmal hat, ein Leben lang nicht mehr her. Und dann wird so ein Grundstück mit Haus, es wird vererbt von einer Generation zur nächsten. Das ist schon typisch deutsch. Der Amerikaner dagegen zieht im Durchschnitt 7-mal im Leben um. 7-mal. Innerhalb von 5 Jahren wechselt die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung ihre Adresse. Und das, obwohl 2 Drittel der US-Bürger durchaus Eigenheime besitzen. In 10 Jahren sind das 73 Millionen Umzüge von einem zum anderen Bundesstaat. Nun, das ist ja so, als wenn beinahe ganz Deutschland packen würde und in ein anderes EU-Land auswandern würde. Also das ganze Land ist in Bewegung im Gegensatz zu uns. Und ich frage mich, was ist eigentlich besser? Sesshaft zu sein oder unterwegs? Ist es besser, sich festzulegen, auch vielleicht, was seine Ansichten betrifft, zumindest auch was die Gewohnheiten, die wir so haben, betrifft, ist es besser festzusitzen oder aufzubrechen? Nun, ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wegen unserer Sesshaftigkeit Deutschland eines der christlichen Länder mit den wenigsten Missionaren im Ausland ist. Dabei haben wir als Jesus-Jünger eine Mission. Der Herr sagt, geht hin. Und machet alle Nationen zu Jüngern. Geht hin. Ich möchte, dass ihr euch auf die Socken macht. Und wenn ihr verstanden habt, worum es geht und selber ergriffen seid von dieser Botschaft, dann verbreitet diese Botschaft, damit es jeder erfährt. In der Welt gibt es so viele. Das Einsatzgebiet eines Christen ist hier. Die Heimat, die wartet erst im Himmel auf uns. Dann können wir uns zur Ruhe begeben. Dann wird es eine herrliche Ruhe sein und eine Gemeinschaft, die wir untereinander genießen. Die Gemeinschaft auch mit unserem Herrn, vor allem mit unserem Herrn, werden wir genießen. Aber hier sind wir unterwegs. Deswegen stelle ich unsere Sesshaftigkeit mal in Frage. Sollten wir wirklich Wurzeln schlagen in einem Erdboden, den Gott bis hierher schon dreimal verflucht hatte? Tatsächlich, also wir sind ja hier erst im 11. Kapitel, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, aber Adam hat erlebt, dass der Boden Dornen und Disteln hervorbrachte. Kain hat erlebt, dass der Ackerbau gar nichts mehr hergab. Und Noah hat erlebt, dass der Erdboden unter Wasser gesetzt wurde. Dreimal schon hatte Gott den Erdboden verflucht. Sollten wir hier wirklich Wurzeln schlagen? Sollten wir sagen, das ist unsere Heimat, hier lassen wir uns nieder und hier fühlen wir uns zu Hause? Nun, die Bürger von Babel, sie sprachen zueinander, heißt es in Vers 3. Und das ist ja grundsätzlich ganz okay, wenn man miteinander redet. Man muss miteinander reden. Bei uns in Hessen sagt man, wir schwätzen miteinander. Und wenn man mal so miteinander geredet hat, dann weiß man auch, wo man beim anderen dran ist. Und außerdem sagt die Bibel auch, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Es ist wichtig, dass wir uns auch einander beraten und dass wir Pläne miteinander schmieden und die dann auch umsetzen, wenn es denn gute Pläne sind, die wir uns ausgedacht haben. Allerdings reden diese Leute, wenn sie reden, nur von sich selbst. Auf, lasst uns Ziegel brennen, heißt es, und dann leben und bauen wir eine Stadt und so werden wir uns einen Namen machen. Also in diesen wenigen Sätzen, die von diesen Leuten wiedergegeben werden, kommt das Wort wir und uns ständig vor. Die reden also die ganze Zeit nur von sich und von ihrem Namen, den sie sich machen wollen, dem Ansehen, was sie sich erwerben wollen, von dem, auf das sie stolz sind und stolz sein wollen. Ich kann mir direkt vorstellen, wie die Handelskammer von China den neuen Slogan Ehre sei dem Menschen in der Höhe unter die Leute brachte, um damit Bauarbeiter anzuwerben. Ein Unternehmen übrigens hieß Wäsch und Schwefel. Will sagen, meine Vorfahren sind auch Teil dieser eingeschworenen Truppe, die damals diese Pläne geschmiedet hat. Stolz und Großspurigkeit, Überheblichkeit von uns selbst. Und wenn wir einen Namen haben, dann sind wir stolz darauf. Wir wollen uns einen Namen machen, sagen diese Leute. Achte mal darauf, wie häufig das Wort Ich in deinem Wortschatz vorkommt. Auch in den Gesprächen, die wir hier so untereinander führen. Achte doch mal darauf, es ist bemerkenswert. Nicht, dass das verboten wäre, aber es zeigt schon ein bisschen davon, wie sehr wir an uns selber denken und wie wir uns auch manches Mal in den Mittelpunkt stellen. Das geht manchmal bis hinein in unsere Gebete. Ich mein mich mir, segne Vater diese vier. Auch in unseren Gebeten denken wir ganz häufig an uns, an unsere Anliegen, dass es uns gut geht oder das, was wir uns vorgenommen haben, gelingen möge. Und immer geht es oder sehr häufig um uns. Wie sollte es klingen, wenn Christen miteinander reden? Nun, Paulus ermuntert, einander zu ermuntern. In Epheser Kapitel 5 heißt es, ermuntert euch gegenseitig mit Psalmen, mit Lobliedern und mit anderen geistlichen Liedern, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und spielt. Ihr seid in Prag schon auf einem guten Weg. Ihr singt und ihr spielt und der Name des Herrn kommt dabei zum Ausdruck und ihm wird Ehre gegeben. Aber auch wenn wir miteinander reden, dann soll Lob in unseren Worten zu finden sein. Gott erwähnt werden, weil er es wert ist, dass wir ihn nicht nur erwähnen, sondern dass wir ihn loben. Man kann jemanden loben, auch in Abwesenheit. Gott zu loben heißt nicht nur zu Gott zu beten, sondern, nun, wenn ich sage, Joachim, tu mal so, als wenn du nicht da wärst, ist ein guter Lehrer, dann lobe ich ihn, obwohl ich ihm das ja nicht direkt sage. Also ich lobe jemanden, wenn ich seine besonderen Fähigkeiten hervorhebe. Und wenn wir so in persönlichen Gesprächen miteinander reden und wir freuen uns über unseren Schöpfer Gott oder über den, wie er unser Leben segnet und wie er uns beauftragt hat und das, was er in Jesus Christus für uns getan hat, dann loben wir Gott, selbst wenn wir nicht beten. Wenn wir miteinander reden, dann sollte Gott dabei vorkommen. Spielt Gott, heißt es hier in dieser Epheserstelle. Spielt Gott eine Rolle in dem, was du sagst? Hör dir einfach mal selber zu. Nun, Jesus hat einmal gesagt, dass aus dem Mund das hervorkommt, was im Herzen eines Menschen drin ist. So steht es in Matthäus Kapitel 12. Aus eigenen Ideen. Aus ihren Mündern kommt, was in ihren Herzen ist, und das treibt sie an. Die sind durchaus fleißig, wenn sie jetzt erstmal davon gesprochen haben, dass sie diese Stadt bauen wollen, dass sie diesen Turm errichten wollen als ein Wahrzeichen. Dann machen sie sich auch sofort an die Arbeit. Sie sind durchaus engagiert. Den Hinduisten erkennst du am Punkt auf der Stirn. Die Bürger von Babel erkennst du am Schweiß auf der Stirn. Wie Ameisen wimmeln sie herum, während der Turm zusehends wächst. Ja, was sie sich vornehmen, wird in die Tat umgesetzt. Sie halten zueinander. Sie halten sich an die Arbeit. Sie halten sich die Ohren zu, als Gott sagt, ihr sollt euch auf der Erde verteilen. Das hatte Gott gesagt zu den Nachfahren Noahs. Ihr sollt euch auf der Erde verteilen, füllt die Erde. Aber das wollten diese Leute offensichtlich nicht hören. Das blendeten sie aus. Nun, man ist schlecht beraten, wenn man den Rat Gottes ignoriert. Am Anfang standen die großen Pläne der Architekten, und einen Fingerschnipp göttlicher Geschichte später haben die Archäologen Probleme damit, überhaupt noch die Umrisse von diesem Turm zu finden. Man hat die Umrisse des Turms zu Babel gefunden im Jahre 1913. Ein deutscher Archäologe hat diese Tempelanlage freigelegt, und man geht ganz sicher davon aus, dass es sich wohl um die Überreste dieses Turmes handelt. Ihre Idee war ziemlich primitiv. Menschen haben ja schon so manchen Wolkenkratzer errichtet. Ich glaube, das juckt Gott relativ wenig. Aber was haben die hier vor? Das ist ja nicht nur, dass sie einen Wolkenkratzer errichten wollten, also irgendwie ein praktisches Bürogebäude oder so, irgendwas, was nützlich wäre, sondern sie wollten einen Turm bauen, dessen Spitze an den Himmel reicht. Und damit meinten sie wohl nicht das Firmament oder so, sondern deren Spitze sozusagen den Wohnort Gottes erreicht. Was waren das für Pläne? So etwas ist ja bis in unser Zeitalter der hochentwickelten Technologie nicht gelungen. Das höchste Gebäude der Welt heute ist mit 828 Metern der zwischen 2004 und 2009 gebaute Turm Burj Khalifa Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Eiffelturm ist nur 325 Meter hoch mit Antenne, aber selbst wenn man beide übereinander stehen würden, würden die doch niemals an den Himmel heranreichen. Also es ist schon merkwürdig, dass Leute, die nicht nach Gott fragen, eine merkwürdige Weltanschauung haben. Was stellen die sich vor? Ja, Menschen ohne Gott kommen zu abenteuerlichen Ansichten. Völker ohne Christus haben ihre Sicht der Dinge. Ich hörte von Völkern, von Naturvölkern, die Vögel verehren, weil sie glauben, dass ein Vogel die Menschen einmal erschaffen hat. Glaubst du oder freust du dich darüber, Gott kennen zu dürfen, der uns erschaffen hat, der uns gewollt hat, der uns liebt, der seinen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hat? Bist du froh, eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben zu dürfen? Andere Menschen haben stattdessen einen Vogel. Das klingt komisch zugegebenerweise, aber zum Lachen ist das nicht. Zum Lachen ist das nicht. Ich möchte nachher noch einmal auf diese Menschen zurückkommen, die vom Evangelium nichts wissen können, die unerreicht sind. Nun, die Antwort Gottes auf dieses anmaßende "Lasst uns hinaufsteigen" ist "Lasst uns herabfahren". Und es ist bemerkenswert, dass es heißt in Vers 5, Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen da bauten, eine Stadt und einen Turm. Gott will dieses Bauhaben inspizieren. Da muss er näher ran. Eigentlich merkwürdig, oder? Weil bis dahin hat Gott alles ganz gut erkennen können, auch ohne dass er sich bemühen musste, sich in die Nähe von etwas begeben musste. Ich glaube, dass Gott sehr viel bessere Augen hat als ich. Er kennt auch hinten in der letzten Reihe jeden durch und durch. Er sieht euch, er kennt euch, er weiß, wer ihr seid. Und das heißt auch hier im ersten Buch Mose in Kapitel 6, Vers 8, Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Er sieht einen Menschen, einen einzelnen Menschen, und besonders dann, wenn er ein Gott hingegebener Mensch ist, dann hat Gott allergrößtes Interesse, dann erregt ein solcher Mensch Aufmerksamkeit bei Gott. Also einen einzelnen Mann wie Noah, die sahen Gottes Augen noch ganz gut, aber ist er jetzt in so kurzer Zeit kurzsichtig geworden, dass er sagt, lasst uns herabfahren? Natürlich ist er nicht kurzsichtig geworden. Vielleicht steckt folgende Ironie dahinter. Für manches, was uns Menschen groß und unheimlich wichtig vorkommt, muss Gott die Lupe benutzen, um es überhaupt ausmachen zu können. Das, was wir uns ausdenken, da, wo wir eben in dieser Welt versuchen, irgendwelche Denkmäler zu errichten, da scheint Gott kein allzu großes Interesse dran zu haben. Deine Geschäfte, dein Geld, dein Glanz und Gloria beeindrucken Gott offensichtlich nur wenig. Die Wertmaßstäbe Gottes sehen ganz anders aus. Wir haben es gerne groß. Wir, wie gesagt, möchten gerne auffällig sein. Eine Megaportion Pommes, ein Omega, also mega große Autos, eine Mega Church und so. Wenn es groß ist, dann finden wir das beeindruckend. Aber das, was Gott tut, das ist oft überraschend klein und zart irgendwie. Selbst mit noch so christlichen Immobilien an sich kann man Gott nicht imponieren. Ihm bedeuten andere Dinge sehr viel mehr als das, was wir errichten und bauen. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, was Gott in dieser Welt vorhat, das ist von einer ganz anderen Qualität als das, was wir vor Augen haben und was uns wichtig erscheint. Und wir sind eben nicht hier, um Türme menschlicher Überheblichkeit zu errichten, sondern wir sollen vielmehr mithelfen, dass seine Sache vorangebracht wird, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Das ist Gott wichtig. Nun, dann passiert es. Da sitzt also oben einer im Baugerüst. Give me the level, please. Also könntest du mir mal bitte die Wasserwaage hochreichen? Der Mörtelmischer unten fragt, hä, irgendwas von Löffeln oder sowas ähnlich hat er verstanden. Da geht er in den Bauwagen, um den Tisch zu decken und so. Irgendwie kann ein Bau auf diese Weise nicht vorankommen, oder? Ein anderer Kumpel versteht plötzlich nur noch Chinesisch, keiner rafft mehr was und keiner schafft mehr was, so sehr sie auch kauderwelschen. Die ganze Großbaustelle versinkt im Chaos. Nun, mit einem Zeitgenossen, mit dem ich nicht reden kann, ist wenig anzufangen, oder? Und noch weniger zu vollenden. Die verschiedenen Sprachen bilden tatsächlich Mauern zwischen Völkern wie nichts anderes. Ich weiß nicht, ob du, als du Schüler warst, Sprachen lernen musstest mit Mühe und Not. Lernste jahrelang zwei, höchstens drei Fremdsprachen, um dann im Ausland feststellen zu müssen, dass du von der Beherrschung der erlernten Sprache weit, weit entfernt bist. Dass du auf der Sprache einem ganz gewöhnlichen Gespräch noch nicht mehr vernünftig folgen kannst. Und ich muss sagen, dass mich das Gericht von der Sprachenverwirrung persönlich auch ein wenig verwirrt hat. Und zwar eben im Zusammenhang mit diesem weltweiten Unternehmen Gottes, von dem wir hier reden, auf der Missionskonferenz. Wie kann es sein, dass Gott sich sozusagen ein Eigentor schießt? Wie legt er sich denn selber Steine in den Weg? Das größte Hindernis in der Weltmission sind die etwa 6000 unterschiedlichen Sprachen, die weltweit gesprochen werden. Und das ist verursacht von Gott selber. Wie kann es sein, dass diese große Barriere, obwohl Gott doch wusste, dass die ganze Welt einmal vom Evangelium erreicht werden muss, hier von Gott festgelegt wird? Hätte sich nicht irgendeine andere Maßnahme ausdenken können im Blick auf Babylon? Nun, etwa 2000 Sprachgruppen haben immer noch keine Bibel. Besonders groß ist der Bedarf in Indonesien, in Papua-Neuguinea, in etlichen Völkern Afrikas und Asiens. Der Missionsauftrag ist unvollendet. Natürlich, es bedeutet Arbeit, eine Sprache zu erforschen. Ich weiß nicht, ob du dich mal mit der Arbeit der Wycliffe Bibelübersetzer beschäftigt hast. Oder die Mitarbeiter von New Tribes Mission, die sich gerade eben um die unerreichten Völker kümmern, um ihnen das Evangelium zu bringen, ihnen erst einmal in ihrer Sprache überhaupt zu ermöglichen, zu verstehen, worum es etwa geht. Und dann eine Bibel zu übersetzen, das ist wirklich Arbeit. Aber nichtsdestotrotz, Arbeit ist nun mal das Los der Nachkommen Adams. Die andere Seite ist nämlich, dass uns Arbeit noch nie geschadet hat. Gott möchte, dass wir uns engagieren. Er möchte, dass wir uns sinnvoll engagieren. Nicht nur, um uns selber einen Namen zu machen, sondern um Gottes Namen Ehre zu machen unter den Völkern. Das ist ein bisschen Arbeit. Nun, ich möchte einmal 4 Fragen mit euch bedenken und dabei entsprechende Parallelen ziehen von der Geschichte damals zu unserer Zeit oder der Gemeinde Jesu im Neuen Testament und in der heutigen Zeit. Die erste Frage ist die: Was ist das schwerwiegendste Gericht im Alten Testament? Nun, das ist ohne Frage die Sintflut. Eine solche Katastrophe hat es vorher und nachher nie wieder gegeben. Welches, und das ist die Parallele, was ist das schwerwiegendste Gericht im Neuen Testament? Zweifellos ist das der Opfertod Jesu am Kreuz, als er da hängt und zu Gott schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der am Kreuz im übertragenen Sinne die Hölle durchgemacht hat für uns, das war das schwerwiegendste Gericht im Neuen Testament, ohne Frage. Nun, das Zweite, was ich vergleichen möchte: Welchen Auftrag hat Gott nach diesem Gericht im Alten Testament gegeben? Nun, ich habe es schon erwähnt, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde. Welchen Auftrag hat Jesus nach seiner Kreuzigung, nach der Auferstehung, kurz vor der Himmelfahrt seinen Jüngern gegeben? Und der Auftrag war: Geht hin, mache zu Jüngern alle Nationen, geht hin, verteilt euch auf der Erde, geht hin. Jetzt die dritte Frage: Wie reagieren die Nachfahren Noahs darauf? Naja, wir wollen uns eine Stadt bauen und einen Turm, damit wir nicht verbreitet werden über der Fläche der Erde. Sie weigern sich. Und die Parallele zu uns: Wie reagieren wir heute in unseren Kirchen und Gemeinden auf den Missionsauftrag? In meinem alten Jugendkreis in Dillenburg habe ich mal eine Karte des Lahn-Dill-Kreises, eine recht fromme Gegend, mitgebracht und habe die auf dem Boden ausgebreitet. Dann hatte ich einige Spielsteine dabei, eine ganze Menge sogar von etlichen Mühle- und Damespielen. Und dann habe ich die Jugendlichen aufgefordert, überall da, wo sie wussten, dass es eine christliche Gemeinde gibt, mal einen solchen Stein, einen Spielstein auf diese Karte zu legen. Einer nach dem anderen war dran, dann eine zweite Runde, eine dritte Runde. Ah, da gibt's noch eine Gemeinde und da eine Freikirche und dies und jenes. Und um die Sache kurz zu machen: Der Platz auf der Karte reichte nicht aus. Man musste die übereinander legen, manchmal 2 oder 3 übereinander. Was da auf dem Boden unseres Jugendraumes entstand, uns Jesus den Auftrag gegeben: Geht hin. Und es gibt solche Enklaven in Deutschland, solche Ballungsgebiete von Kirchen und Freikirchen, wo ganz viele Christen zusammen sind, sich untereinander auch sehr wohlfühlen, aber die offensichtlich diesen Auftrag zum Teil noch nicht verinnerlicht haben. Geht hin und verteilt euch. Und dann war da doch noch eine 4. Frage: Was war die Folge des Turmbaus? Nun, die Folge war die Sprachenverwirrung. Gibt es da auch eine Parallele zu uns? Ich fürchte ja. Viele Christen verstehen sich untereinander nicht mehr. Es gibt in unseren Gemeinden so viel Streit, so viele Auseinandersetzungen, so viele Trennungen. Da redet der eine über den anderen oder ganze Denominationen reden schlecht über andere. Ich habe den Eindruck, wir verstehen uns zum Teil gar nicht mehr. Ahnst du, woran das liegen kann? Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass wir den eigentlich großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, aus dem Auge verloren haben. Und dann kümmern wir uns um irgendwelche Haarspaltereien. Wir setzen uns über Dinge auseinander, die es überhaupt nicht wert sind, dass wir darüber überhaupt reden. Und die Menschen in der Welt, die das Evangelium so dringend brauchen, sie gehen verloren, weil keiner hingeht. Und dazu kommt, was ich manchmal so als Evangelist erlebe. Ich reise viel durch unser Land, um jung und alt die Botschaft von Jesus zu predigen. Und aus meiner Erfahrung als Innenmissionar muss ich sagen, dass viele Deutsche das Evangelium gar nicht mehr hören wollen. Da sprichst du jemanden an und der sagt, ach bitte nicht schon wieder das, das kenne ich schon und so. Gehen Sie doch zu Leuten, die das nötig haben oder so. Ich kann mich erinnern, dass wir mal mit unserem Bus, dem mobilen Treffpunkt im Sauerland waren und dort in einer Kleinstadt vor einem Jugendzentrum standen. Dann sind wir mit ein paar Mitarbeitern in dieses Jugendzentrum reingegangen. Einige Jugendliche, sie waren da in so einer Kuschelecke zusammen und so, und dann haben wir sie angesprochen, also total verraucht und so, gell, mal, konntest du kaum bis hinten zur Wand gucken. Hab gesagt, morgen sitzt die hier vorne. Und dann sind wir zu denen reingegangen und haben ihnen gesagt, also draußen übrigens, da steht so ein Bus und wir laden euch ein, ihr könnt euch gerne mal dazusetzen, trinken wir eine Tasse Kaffee zusammen. Ihre Antwort war, Und dann haben wir gesagt, und übrigens, wir haben so einige Flyer dabei und so, wenn euch das interessiert, also ihr seid auch herzlich eingeladen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Naja, und übrigens, wir würden euch so gerne erzählen, wie man ein sinnvolles Leben mit Gott leben kann. Darf ich Ihnen übersetzen, was dieses also Ihre Reaktion bedeutet? Einige Sprachen, die bei der Sprachenverwirrung entstanden sind, sind relativ leicht zu übersetzen. Das, was die zum Ausdruck gebracht haben, ist, interessiert uns nicht. Gell? Ihr habt vielleicht euren Glauben, aber lasst uns bitte damit in Ruhe. Es interessiert uns einfach nicht. Nun, unter den vom Evangelium unerreichten Völkern in der Welt sieht das völlig anders aus. Lieber Freund von mir, Heiko Hagemann, ist der Leiter von New Tribes Mission Deutschland. Er kann Geschichten erzählen von Völkern in der Welt, die händeringend darauf warten, dass ihnen jemand diese befreiende Botschaft von Jesus Christus erzählt. Ich bin tief bewegt von einer Geschichte, die vor einigen Jahren ein Missionspilot dem Heiko erzählt hat. Er flog über Liberia. Und er sah dann plötzlich unten im Urwald eine Landebahn, die überhaupt nicht auf seiner Karte eingezeichnet war. Und weil ihn das verwirrt hatte, hat er nochmal eine Schleife gezogen. Tatsächlich, die schien tatsächlich intakt zu sein. Und deswegen hat er kurz entschlossen eine Landung hingelegt. Er ist also runtergegangen mit seiner Maschine und war plötzlich von Menschen umgeben, wo er aber kein Wort verstehen konnte. Als dann so einige junge Leute herbeigeführt wurden, die ein bisschen gebrochen Englisch sprachen, das ist so die Amtssprache in Liberia, hat herausgefunden, dass also in einem Nachbarstamm einige Tagesmärsche entfernt von diesem Missionare vor vielen Jahren eine Missionsstation hatten. Die waren mit ihren Flugzeugen da gelandet und hatten offensichtlich eine höchst wichtige Botschaft gebracht. Die Leute aus diesem Stamm konnten nicht verstehen, worum es da ging, aber es musste sehr wichtig sein. Und deswegen haben sie beschlossen, auch so eine Landebahn zu bauen. Und dann haben der Missionspilot hat geschätzt, die haben 8-9 Jahre damit zugebracht, um diese riesen Urwaldbäume, die einen Durchmesser von 2 bis 3 Meter haben, zu fällen, dann diese Landebahn herzurichten, auch intakt zu halten. Das war eine gewaltig große Arbeit. Und dann, als diese alten Männer aus diesem Dorf dem Missionspilot von diesem Anliegen erzählten, dass sie darauf warteten und dass er der Erste sei, der jetzt endlich mit seinem Flugzeug gekommen ist, dass sie warteten, dass ihnen jemand diese Botschaft bringt, nun, da entließen sie ihn mit der Bitte an, gezwungen, das Land zu verlassen. Heiko sagt, dass sie heute noch darauf warten, dass jemand kommt, um ihnen diese Botschaft zu bringen. In der Welt herrscht sehr viel Trockenheit. Und viele Menschen warten darauf, dass sie von diesem Wasser, das der Jesus Christus geben kann, trinken können, dass ihr Durst nach Leben gestillt wird, weil sie keine Antworten auf ihre Lebensfragen haben. Natürlich ist das nicht in jedem Land, wo du als Missionar hinkommst, so, dass Gott alles vorbereitet hat. Aber in vielen Ländern ist es so der Fall. Lass dir mal gerade von NTM, um eine Abkürzung mehr zu nennen, solche Geschichten erzählen. Aus Thailand, Indonesien, Venezuela und so weiter. Auf 1. Mose Kapitel 11 folgt 1. Mose Kapitel 12. Das ist zunächst einmal logisch, aber die Geschichte geht weiter mit Abraham. Da heißt es, Jahwe sprach zu Abraham, zieh aus deinem Land, verlass deine Sippe und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann zwei Verse später, Bob hat es schon erwähnt, alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet werden. Die Sippen, die gerade erst in Kapitel 11 entstanden sind, dadurch, dass Gott die Sprachen verwirrt hat, dass Gott sie sozusagen gewaltsam auseinandergetrieben hat, diese Sippen sollen in diesem einen, den Gott sendet, gesegnet werden. Da ist einer unterwegs, der einen Auftrag bekommen hatte von Gott in eine unbekannte Zukunft und er soll zum Segen für andere, für alle Völker dieser Welt werden. Nun, dieses Geht hin hat natürlich mit Entbehrung zu tun, wenn du darüber nachdenkst, also deine Heimat hinter dir zu lassen. Wer möchte das? Das geht gegen unsere Natur, das hat mit Entbehrung zu tun. Vielleicht überlegst du schon, auf welchen Komfort du als Missionar verzichten müsstest. Einer von euch, die hier sich für die Bibelschule entschieden haben und darüber nachdenken, irgendwann zu gehen in ein Land, das du jetzt noch nicht kennst. Nun, Entbehrung hat Abrahams Enkel Jakob auch erlebt, um mal etwas vorzugreifen. Jakob ist von seinem Vater Isaak gesegnet worden. Er soll fruchtbar sein und sich vermehren. So hat Gott ihm in 1. Mose 28 gesagt. Sei fruchtbar und vermehre dich. Und diese Aufforderung zieht sich durch bis ins Neue Testament. Auf der Flucht vor seinem Bruder muss Jakob in Haran unter freiem Himmel übernachten. Er nimmt einen Stein als Kissen, darauf liegt es sich bescheiden. Und dann plötzlich sieht er im Traum eine Leiter, deren Spitze den Himmel berührt. Du hast richtig gehört, das gibt es doch. Deren Spitze den Himmel berührt. Und am anderen Ende dieser Leiter, da entdeckt Jakob Gott selber, der ihm zuspricht, ich bin mit dir und ich will dich segnen. Und ich will dir alles geben, was du zum Leben brauchst und ich werde dich auch in das Land zurückführen, woher du gekommen bist. Ich bin dein Gott, ich bin auf deiner Seite. Ist das eine Zusage von allerhöchster Stelle? Ein armseliges Bild, das der Jakob da abgegeben hat, auf einem Stein liegend. Erinnert ein bisschen an Jesus, oder? Der sagte, die Füchse haben einen ganz netten Bau und die Vögel setzen sich ins gemachte Nest, aber ich, der Sohn Gottes, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. So lag er unter freiem Himmel da. Aber dann diese Zusage, ich bin bei dir. Und wenn du dich auf den Weg machst, um Frucht zu bringen, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Zusage auch dir gilt. Gott ist auf deiner Seite. Heile Haut davon kommst. Die Erfahrung habt ihr hier auf der Bibelschule Brake auch so gemacht. Aber das heißt, dass er dich dennoch segnen möchte und zum Segen werden lassen möchte. Um diesen Auftrag kommen wir trotz aller Strapazen nicht herum. Das erwartet unser Herr von uns. Es gibt sie, diese greifbare Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das, was die Leute mit ihrem Turm versucht haben, das hat nicht funktioniert. Aber es gibt diese Verbindung. Gott lässt Jakob in einer kalten, finsteren Nacht in Haran ahnen, dass diese Grenze zwischen Himmel und Erde einmal geöffnet wird. Wir leben in parallelen Welten. Eine Welt besteht aus Hügeln, Seen, Scheunen, Hirten, die nachts auf ihre Herden aufpassen. Die andere besteht aus Engeln und aus finsteren Mächten und so. Und in einer kalten, finsteren Nacht in den Bergen von Bethlehem überschnitten sich diese beiden Welten in einem dramatischen Ereignis. Gott trat in Raum und Zeit hinein. Gott, der keine Grenzen kennt, er schlüpfte in den wehrlosen Körper eines Säuglings. Gott wird Mensch. Ja, es gibt diese Verbindung. Welch eine Aussicht, welch eine Perspektive, die wir haben, als solche, die wir uns in Gottes Unternehmen hineinnehmen lassen. Und von oben spricht Gott ihn an, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Durch dich, deine Nachkommen, sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich überall, wohin du gehst. Ist das eine Zusage? An dieser Leiter übrigens steigen Engel auf uns ab. Von diesen Engeln heißt es im Psalm 91, dass Gott sie schickt, damit dein Fuß nicht an einem Stein anstößt. Also wenn du dir Sorgen machst um deine Füße, ich soll hingehen, aber ich weiß nicht, wie weit ich da kommen werde, mach dir keine Sorgen. Gott liebt deine beiden Fortbewegungsteile. Wie lieblich sind die Füße derer, die die gute Nachricht verkündigen. Römer Kapitel 10. Die Engel werden auf dich aufpassen. Ich sind für ihn. Nun, ich will zum Schluss kommen. Hört, Bürger von Babel. In Hebräer Kapitel 13 steht, hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir haben hier keine bleibende Stadt, so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, sondern wir warten auf die zukünftige. Das ist die Aussicht, die Gott uns hier am Ende eröffnen möchte. Legt euch nicht in dieser Welt fest. Glaubst du, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist? Es gibt sie, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Der neue Anfang für die Welt heißt Jesus. So habt ihr das vorhin in diesem Lied gesungen. Der neue Anfang heißt Jesus. Das, was die Menschheit mit der Hilfe ihrer stolzen Türme nicht erreichen kann, das hat Jesus Christus erreicht. Und die Garantie liegt nach wie vor in dem Holz, das in den Himmel ragt. Und daran hing einer, festgeklopft mit 3 oder 4 einfachen Nägeln. Jesus, der sein Leben gelassen hat, damit der Weg frei wird in die Gemeinschaft zu Gott. Und wir dürfen Menschen einladen, kommt her zu diesem Weg. Das ist der Erlöser. Glaubt an ihn und ihr werdet Leben haben. Alle, die auf Jesus Christus vertrauen, sind eins mit ihm, ganz ungeachtet ihrer ethnischen, sprachlichen oder stammesmäßigen Herkunft. Wir dürfen alle gemeinsam eine Heimat im Himmel haben. Hättest du gedacht, dass uns die Geschichte vom Turmbau zu Babel zum Thema Weltmission hinführen würde? Nun, wenn dich das, was in Gottes Augen so bedeutsam ist, nicht kalt lässt, dann möchte ich dir zum Schluss 3 Aufforderungen mitgeben. Erstens, bete ganz neu für Mission. Nimm zumindest das von dieser Konferenz mit, neu für Mission zu beten, dass Gott Arbeiter sendet. Und wenn du Arbeiter kennst, dann bete für sie, dass Gott sie gebrauchen kann, segnen kann, damit Menschen in der Welt zum Glauben an Jesus kommen. Das Zweite, schaut als Gemeinden und Jugendgruppen über euren Tellerrand hinaus. Interessiert euch für das, was in der Welt geschieht und guckt, wo ihr euch irgendwo beteiligen könnt, wenn es finanziell ist, finanziell oder durch Ermutigungen. Und das Dritte, nun, schließe den Missionsgedanken für dich persönlich nicht gänzlich aus. Vielleicht möchte Gott dich berufen, dich gebrauchen, dich senden in die Welt, wo Menschen darauf warten, die Botschaft von Jesus zu erfahren. Und am Ende noch einmal aufstehen und miteinander beten.